Wir besprechen gerade den fünften Bereich, von dem uns das Kreuz Jesu Befreiung geschenkt hat, von der Welt. Offenbar hat mich der Herr dazu veranlasst, mehr Zeit dafür aufzuwenden, als ich geplant hatte. Ich denke, es ist sehr wichtig, in diesem Zusammenhang eine klare Trennlinie zwischen der Welt und dem Volk Gottes zu ziehen. Deshalb gehe ich jetzt in der Themenübersicht weiter und versuche, den Unterschied zwischen dem Geist Gottes und dem Geist dieser Welt herauszuarbeiten. Als erstes möchte ich mit allem Nachdruck sagen, dass der Geist Gottes in einem Christen stärker ist als der Geist dieser Welt. Wir brauchen uns nicht vor ihm geschlagen zu geben. In uns stecken alle Ressourcen für einen Sieg. Schlagen wir 1. Johannes 4, 4 bis 6 auf. Ich wies schon darauf hin, dass vor allem Johannes auf die Kluft zwischen dem Volk Gottes und der Welt eingeht, wenngleich dies auch von Paulus und eigentlich auch allen anderen Autoren des Neuen Testaments thematisiert wird. Es ist ein Hauptthema des Neuen Testaments, über das meiner Erfahrung nach in unseren Gemeinden nicht genügend gepredigt wird. Ich kenne die Pfingstler und ich bin ihnen so dankbar. Schließlich verdanke ich ihnen mein Heil und ich weiß, was es heißt, Pfingstler zu sein. Ich kenne alle Regeln und Vorschriften. Wir hatten unsere eigenen Definitionen des Begriffs weltlich. Und damals hieß das, Strümpfe mit der falschen Farbe zu tragen oder Make-up aufzulegen und so weiter. Ich denke, das hat viele Leute gegen die biblische Unterscheidung zwischen der Welt und der Gemeinde aufgebracht. Auf diese Weise entstand ein sehr oberflächliches Bild einer weltlichen Gesinnung, das eigentlich überhaupt nicht auf den Zustand des Herzens einging. Ich denke, es ist wichtig zu versuchen, eine biblische Trennlinie zu ziehen zwischen dem, was weltlich ist, und dem, was von Gott ist. Lesen wir nun 1. Johannes 4, Abvers 4. Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden. Sie, das sind dem Kontext nach die Menschen, die vom Geist des Antichrists motiviert werden. Weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Der, welcher in euch ist, ist der Geist Gottes, der größer ist als der Geist, der in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus dem Geist der Welt und die Welt hört auf sie. Wir müssen immer vorsichtig sein, wenn uns die Welt auf einmal allzu bereitwillig zuhört. Denn die Welt hört die Dinge, die vom Geist der Welt kommen. Ich glaube nicht, dass sich die Mehrheit der amerikanischen Christen unserer Zeit dessen bewusst ist. Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, auf Du und Du mit der Welt zu leben, dass wir uns gar nicht vorstellen können, dass daran etwas falsch sein könnte. Jakobus sagt jedoch, die Freundschaft der Welt ist Feindschaft mit Gott. Vers 6, wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Machen wir uns doch keine Gedanken, wenn uns nicht jeder zuhört. Sie hören der Wahrheit nicht zu, weil sie nicht aus Gott sind. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Der Geist der Wahrheit ist der Heilige Geist. Der Geist des Irrtums ist eine von mehreren Umschreibungen für den Geist der Welt. Auf Seite 5 eurer Themenübersicht habe ich versucht, eine Trennlinie zwischen den beiden Geistern zu ziehen. Die erste Unterscheidung ist an 1. Johannes 4, 5 bis 6 angelehnt. Der Geist Gottes ist der Geist der Wahrheit. Der Geist der Welt ist der Geist des Irrtums. Irrtum heißt Abkehr von der Wahrheit, ein Abweichen von der Wahrheit. Erster Korinther 2 haben wir uns bereits angesehen, aber ich denke, wir sollten noch einmal darauf zurückkommen. 1. Korinther 2, Vers 12 bis 14. Davon reden wir auch, nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein natürlicher Mensch aber, nun, das haben wir bereits besprochen, gemeint ist der seelische Mensch. Der seelische Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Diese Dinge werden nur durch den Geist beurteilt, nicht durch die Seele. Wer hingegen geistlich ist, beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemandem richtig beurteilt. Diese Übersetzung gefällt mir nicht. Es gibt irgendwo eine bessere. Wie heißt der letzte Teil in der New American Standard Bible? Aber wer geistlich ist, bewertet alle Dinge, doch er selbst wird von niemandem bewertet. Ich erinnere mich noch daran, wie ich das erste Mal jemanden traf, den ich wirklich für einen großen Mann Gottes hielt, einen Mann, der schon seit vielen Jahren beim Herrn ist. Das war Pastor Levi Petrus aus der Philadelphia-Gemeinde in Stockholm. Und er war wirklich unergründlich. Ich war es gewohnt, Menschen zu taxieren. Er war liebenswürdig. Ich wusste, er war ein Mann Gottes, aber ich konnte ihn nicht analysieren. Das war das erste Mal, dass ich mit dieser Tatsache konfrontiert wurde, dass wer geistlich ist, von niemandem bewertet wird. Es gab etwas in ihm, das ich nicht ausloten konnte. Ich sag's euch, wir befinden uns in einem Bereich der Wahrheit, der wie eine Goldmine ist. Wenn man einmal darauf gestoßen ist, kann man schier unendlich viel herausholen. Ich versuche, mich durch die Mine durchzuarbeiten, aber ich werde immer wieder von den kleinen Nuggets aufgehalten. Der zweite Unterschied lautet, der Geist Gottes offenbart die Dinge Gottes. Er ist der Einzige, der die Dinge Gottes offenbaren kann. Der Geist dieser Welt. Jeder Mensch, der unter der Kontrolle des Geistes dieser Welt ist, kann die Dinge Gottes nicht begreifen. Sie sind ihm eine Torheit. In Johannes 16,14 finden wir den dritten großen Unterschied. Jesus spricht hier über den Geist der Wahrheit und sagt in Vers 13, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Vers 14, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Auch hier wird wieder deutlich, dass der Geist der Wahrheit Offenbarung schenkt. Er nimmt von dem, was Gott Vater und Gott Sohn gehört, und verkündigt es uns. Er ist der Verwalter des Lagerhauses. Er hat den Schlüssel. Beachtet jedoch die Aussage am Anfang von Vers 14, er wird mich verherrlichen. Eine Tatsache in Bezug auf den Heiligen Geist dürfen wir nie vergessen. Es ist seine oberste Aufgabe und größte Freude, Jesus zu verherrlichen. Man kann ganz leicht überprüfen, ob etwas wirklich vom Heiligen Geist ist oder nicht, indem man sich fragt, ob es Jesus verherrlicht oder nicht. Wenn es die Aufmerksamkeit auf einen Menschen lenkt, auf eine Organisation, auf einen Dienst oder auf eine bestimmte Wahrheit, aber Jesus nicht verherrlicht, dann ist vermutlich nicht viel vom Heiligen Geist darin. Vor einiger Zeit, vielleicht vor 3 Jahren, hatten wir einen großartigen Gottesdienst in unserer Gemeinde. Wir haben nicht immer großartige Gottesdienste, aber damals war alles wunderbar, vom Anfang bis zum Ende. Und anschließend sagte ich zu unserem Anbetungsleiter, weißt du, warum wir so einen tollen Gottesdienst hatten? Weil Jesus von Anfang bis Ende das Hauptthema war. Der Heilige Geist hat große Freude daran, Jesus zu ehren. Wenn du den Eindruck hast, der Heilige Geist wirke in deinem Leben nicht so, wie du es dir wünschen würdest, dann fang an, Jesus konsequent und leidenschaftlich zu ehren und sieh, was er für dich tun wird. Für den Geist dieser Welt gilt das genaue Gegenteil. Er dreht sich um Menschen, nicht um Christus. Er ist menschenorientiert. Und er hat eine Religion, die endlich einen Namen gefunden hat. Humanismus. Humanismus ist all das, was sich auf Menschen konzentriert. Eins ist sehr interessant, ich darf mich hier nicht verzetteln, aber der Antichrist hat einen Namen, der eine Zahl hat, ihr wisst das. Wir werden nicht näher darauf eingehen, denn wenn wir erst einmal einsteigen, können wir nicht mehr damit aufhören. Aber es heißt, seine Zahl sei die Zahl eines Menschen oder die Zahl des Menschen. Ich persönlich glaube, dass Humanismus die Religion ist, die dem Antichrist den Weg bahnen wird, ja, sie bereitet sich derzeit schon darauf vor. Hier haben wir also folgenden grundlegenden Unterschied. Der Geist Gottes konzentriert sich auf Jesus und macht ihn groß. Der Geist dieser Welt konzentriert sich auf Menschen und macht Menschen groß. Er spricht darüber, was Menschen zu tun vermögen und tun werden. Seine Religion ist der Humanismus. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass der Humanismus die Christen hasst. Seid ihr euch dessen bewusst? Ihr solltet es sein. Das ist wirklich sehr theologisch. Theoretisch sollten sie uns eigentlich tolerieren, wie eine Gruppierung unter vielen, aber das tun sie nicht. Sie sind unsere Todfeinde. Was sie uns antun werden, wenn sie können, bleibt abzuwarten. Hinter den Worten steckt nämlich ein Geist, und dieser Geist steht dem Geist Gottes um 180 Grad entgegen. Der nächste Unterschied ist sehr wichtig. Der Heilige Geist blickt auf die Ewigkeit. Schlagen wir kurz den 2. Korintherbrief auf. Ich möchte euch den 2. Korintherbrief ans Herz legen. Jedermann liest den 1. Korintherbrief, weil es darin um die Geistesgaben und diese Dinge geht. Doch viele übergehen den 2. Korintherbrief, weil darin viel von Leiden und Demütigung die Rede ist. Wer will das schon? 2. Korinther 3, 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht wie in einem Spiegel die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Geist des Herrn geschieht. Ein sehr tiefgehender Vers. Was ist der Spiegel, in den wir schauen? Das Wort Gottes. Während wir in den Spiegel schauen, arbeitet der Heilige Geist an uns, um uns in das zu verwandeln, was wir sehen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wenn wir nicht mehr in den Spiegel schauen, hat der Heilige Geist nichts mehr, woran er arbeiten könnte. Während wir in den Spiegel schauen, arbeitet der Heilige Geist. Gehen wir kurz ans Ende des folgenden Kapitels, Kapitel 4, Vers 17 und 18. Denn die augenblickliche, leicht wiegende Last unserer Leiden. Nun denkt mal kurz an die Auflistung all dessen, was Paulus erlitten hat. Einmal gesteinigt, dreimal Schiffbruch erlitten, mehrmals mit Stöcken geschlagen, fünfmal 39 Schläge von den Juden bekommen, einen Tag und eine Nacht hungrig in der Tiefe verbracht, in Durst und Blöße und in Kälte. Und dann spricht er von der, Zitat, augenblicklichen, leicht wiegenden Last unserer Leiden. Worüber klagt ihr? Gehen wir weiter. Denn die augenblickliche, leicht wiegende Last unserer Leiden bringt uns in überschwänglicher Weise über alles Maß hinaus ein ewiges Vollgewicht von Herrlichkeit ein. Indem man Leiden in der rechten Weise erduldet, entsteht etwas von ewigem Wert. Doch das vollzieht sich nur, solange wir in die richtige Richtung schauen. Wenn wir unseren Blick abwenden, verlieren wir auch den darin enthaltenen Nutzen. Das Leiden bleibt uns, aber es hat keinen Nutzen mehr. Im nächsten Vers heißt es, weil wir den Blick nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare richten. Wie richten wir den Blick auf das Unsichtbare? Durch Glauben und im Spiegel des Wortes Gottes. Der Spiegel des Wortes Gottes offenbart uns das Unsichtbare. Paulus fährt fort, denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare aber bleibt ewig. Das ist der Unterschied. Die Dinge, die wir sehen können, die Dinge, die mit den fünf Sinnen zu begreifen sind, die sich uns über unseren Verstand erschließen, sie sind zeitlich. Sie werden nicht Bestand haben. Die Dinge, die wir nicht sehen können, sind ewig und geistlich. Das ist genau dem entgegengesetzt, wie wir von Natur aus denken. Von Natur aus halten wir etwas wie dieses Rednerpult oder meinen Körper oder dieses Haus für dauerhaft und real. Geistliche Dinge halten wir hingegen eher für etwas vage, etwas abgehoben und schwer zu fassen. Für uns sind diese Dinge in gewisser Hinsicht nur eingeschränkt real. Doch in Wahrheit ist es genau andersherum. Die Dinge, die wir mit unseren fünf Sinnen fassen, sind vergänglich und werden keinen Bestand haben. Doch die Dinge der geistlichen Welt sind ewig, permanent, und sie sind es, die wirklich real sind. Aber wir können sie nur durch Glauben fassen und nicht mit unseren fünf Sinnen. Lesen wir weiter in 2. Korinther 5, 7, denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Wir verlassen uns nicht auf unsere Sinne, sondern auf die Offenbarung des Wortes Gottes, die wir im Glauben empfangen. Der Geist dieser Welt tut genau das Gegenteil. Er konzentriert sich ausschließlich auf das, was zeitlich und vergänglich ist. Er dreht sich um materielle Dinge. Er konzentriert sich auf die Welt der Sinne. Und wenn wir es zulassen, dass er uns beeinflusst, werden wir Gefangene unserer Sinne. Dann können wir nur mehr glauben, was wir sehen, berühren, hören, schmecken und riechen. Und das ist eine Form von Gefangenschaft. Immer wenn Ruth und ich in diesem Land Heilungsgottesdienste abhalten, fragen wir die Anwesenden, wer alles gebeten möchte. Dabei reagieren im Schnitt mindestens 60%. Die meisten von ihnen sind geisterfüllte Christen. Eines unserer zentralen Probleme besteht darin, dass wir durch Schauen wandeln, nicht durch Glauben. Wir beschränken uns auf die Welt der fünf Sinne. Doch dort finden wir weder Befreiung noch Hilfe. Seien wir ehrlich. Wir drehen uns permanent um materielle Dinge, Autos, Häuser, Möbel, Neuanschaffungen, Geld, Essen. All diese Dinge sind an sich nicht sündhaft. Sündhaft ist es jedoch, sich ständig damit zu beschäftigen. Ich habe den Eindruck, der Herr will, dass ich kurz zu Lukas 17 gehe. Manchmal kommt es mir vor, als stünde ein Berg vor mir, wenn ich anfange, über Materialismus zu sprechen. Lukas 17, 26, Jesus spricht hier über die Endzeit. Und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Sie wurden also mitten aus ihrem Alltag gerissen. Ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, da Lot von Sodom ausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Wiederum, inmitten all dieser Aktivitäten, ohne Übergang, ohne Pause, ohne Bruch. Und dann sagt Jesus, ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Schaut euch die Dinge an, über die Jesus hier spricht. Essen, trinken, heiraten, verheiratet werden, bauen, pflanzen, kaufen und verkaufen. Nichts von alledem ist sündhaft. Alles ist absolut legitim. Worin liegt das Problem? Wenn man völlig darin aufgeht, wenn man sich davon fangen lässt, wenn man nicht mehr in der Lage ist, darüber hinauszusehen, wenn man lebt, als wären das die einzig realen Dinge. Und wer kann uns davon befreien? Nur der Geist Gottes. Betrachten wir noch Johannes 16. In Johannes 16, 8 heißt es über den Geist Gottes, den Geist der Wahrheit, und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen. Ich denke, nur wenige von euch haben bislang darauf geachtet, wie viel das Neue Testament über die Welt sagt. Das ist meines Erachtens ein sehr gewinnbringendes Thema für eine Bibelarbeit. Holt euch eine Konkordanz und seht euch alle Stellen an, in denen das Neue Testament über die Welt spricht. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Das sind drei ewige Realitäten, auf denen sich der wahre Glaube gründet. Alles, was nicht gerecht ist, ist sündhaft. Deshalb ist alles, was wir tun, entweder Sünde oder Gerechtigkeit. Und wir werden für das, was wir tun, gerichtet werden. Das ist heutzutage eine sehr unpopuläre Wahrheit. Der moderne, unter dem Einfluss des Humanismus stehende Mensch hasst die Vorstellung, einmal vor Gott für seinen Lebensstil gerade stehen zu müssen. Doch wenn der Heilige Geist kommt, macht er uns diese ewigen Realitäten bewusst, die wir nicht mit unseren Augen oder unseren anderen Sinnen begreifen können. Und er zeigt uns, dass wir vor Gott werden Rechenschaft ablegen müssen. Wir werden einen Rechenschaftsbericht über uns selbst geben müssen. Der Geist dieser Welt macht uns blind für diese Realitäten und blockiert deren Verständnis. Der Geist dieser Welt hat eine Philosophie, die in 2. Petrus 3, 4 beschrieben wird. Lesen wir auch noch Vers 3. Und zuerst wisst dies, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft oder seiner Parousia? Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass sich die Bibel irren würde, wenn es in den letzten Tagen keine Spötter gäbe. Die Tatsache, dass es sie gibt, ist eine Bestätigung der Schrift. Das sollte uns also nicht entmutigen, sondern vielmehr ermutigen. Das ist also deren Philosophie, und sie sagen weiter, denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Die Kernaussage ist, alles bleibt so, wie es war. Das ist eine Philosophie, eine Weltsicht, die der biblischen Weltsicht direkt widerspricht. Sie besagt nämlich, Gott werde nie eingreifen und es werde nie größere Veränderungen geben. Es gab einmal einen Wissenschaftler, wenn man ihn überhaupt als solchen bezeichnen kann, der eine Theorie aufstellte, die zur absoluten Grundlage dieser Philosophie geworden ist. Wie heißt er? Darwin. Der Anfang dieser Periode fällt mit dem Aufkommen des Darwinismus zusammen. Das Kernstück von Darwins Theorie lautet, dass es nie eine gewaltige Katastrophe geben und dass alles bis in alle Ewigkeit so weiterlaufen werde. Ich glaube das offen gesagt nicht. Außerdem glaube ich nicht an die Evolution. Ich glaube, dass sich einige Dinge weiterentwickeln, viele andere Dinge jedoch zurückentwickeln. Die menschliche Rasse erlebt im Grunde eine Devolution, keine Evolution. Sie wird nicht besser, sondern immer schlechter. Als ich von Berufs wegen Philosoph war, musste ich mich zumindest am Rande mit dieser Theorie beschäftigen. Doch interessanterweise konnte ich schon damals, als ich ungläubig war, die Evolutionstheorie nicht akzeptieren. Sie birgt so viele Widersprüche in sich. Und das war einer der Gründe, warum ich mich der Bibel zuwandte. Ich sagte mir, dümmer als die Evolutionstheorie könne die Bibel auch nicht mehr sein. Und ich stellte dann fest, dass sie weitaus vernünftiger ist. Diese Philosophie wird heutzutage allen Schülern in staatlichen Schulen eingehämmert. In der westlichen Welt gibt es keine staatliche Schule, die ihre Schüler nicht mit dieser Vorstellung, alles werde so weitergehen wie bisher, einer regelrechten Gehirnwäsche unterziehen würde. Wir müssen einfach sagen, dass das nicht biblisch ist. Die Bibel beschreibt verschiedene, urplötzliche, dramatische Interventionen Gottes, die augenblicklich und ohne sichtbare Anzeichen Gericht brachten. Die Vorwarnung kam jeweils von den Propheten Gottes durch die Schrift. Ich persönlich glaube, dass das gegenwärtige Zeitalter an der Schwelle zum größten Gericht aller Zeiten steht. Solange Satan es schafft, dass du bis zum letzten Augenblick in deiner Ignoranz verharrst, braucht er sich keine Sorgen darüber zu machen, was danach geschieht. Du kannst desillusioniert sein, bis es zu spät ist. Außerdem bin ich der Meinung, diese Philosophie trägt dazu bei, dass der Leib Christi untätig bleibt, denn man denkt sich, alles läuft so weiter wie bisher. Und genau das tut der Leib Christi. Fordert keine radikalen Veränderungen von uns. Wir haben es uns so gemütlich eingerichtet. Stimmt's? Wehe dem Prediger, der die Gemütlichkeit der Christen stört. Ich habe versucht, euch Kriterien zu nennen, anhand derer ihr erkennen könnt, welcher Geist euch beeinflusst oder eure Gemeinde oder wo auch immer ihr engagiert seid. Wiederholen wir rasch noch einmal die 5 Unterscheidungsmerkmale. Der Geist Gottes ist der Geist der Wahrheit, der Geist der Welt ist der Geist des Irrtums. Der Geist Gottes offenbart die Dinge Gottes, der Geist der Welt kann die Dinge Gottes nicht verstehen. Der Geist Gottes konzentriert sich auf Christus, der Geist der Welt konzentriert sich auf Menschen. Seine Religion ist der Humanismus. Der Geist Gottes schaut auf das Ewige und das Geistliche, der Geist dieser Welt schaut auf das Vergängliche, das wir mit unseren 5 Sinnen begreifen. Der Geist Gottes überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Der Geist dieser Welt ignoriert diese Dinge und sagt, sie seien nicht real. Seine Philosophie lautet, alles läuft so weiter wie bisher. Untersuchen wir nun zum Abschluss, welche Auswirkungen es hat, dass wir vom Geist der Welt befreit sind. Erstens, Hingabe an das Reich Christi. Ich persönlich glaube, dass sich niemand, der vom Geist der Welt gefangen ist, engagiert dem Reich Christi hingeben kann. In diesem Zusammenhang eine Schriftstelle, die sehr wichtig ist, Johannes 18, 36. Pilatus hatte Jesus gefragt, bist du ein König? Und Jesus gibt darauf in Vers 36 folgende Antwort. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bin ein König, ich habe ein Reich, aber es ist nicht von dieser Welt. Es ist nicht die Art Königreich, wie es diese Welt anerkennt. Es wird nicht von dieser Welt herbeigeführt werden. Es hat einen anderen Ursprung. Im Matthäus-Evangelium sehen wir, welche Betonung gleich am Anfang des Neuen Testaments auf das Reich Gottes gelegt wird. Ich glaube, ich hielt im vergangenen Jahr hier eine Predigtserie mit dem Titel The Good News of the Kingdom, etwa die frohe Botschaft des Reiches. Die frohe Botschaft ist das Evangelium. Ich glaube, es waren damals 7 Lehreinheiten. Ich hätte nie geglaubt, dass ich mal 21 Lehreinheiten hintereinander halten würde. Nun, ich möchte die damalige Serie kurz zusammenfassen. In Matthäus 3, 1-2, finden wir die Einleitung zum Neuen Testament und zum Dienst Jesu. Wer war sein Wegbereiter? Johannes der Täufer. Was sagte er? In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße. Warum? Denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das ist die einleitende Botschaft, die Botschaft von einem Reich, das kommt. Wir haben das Evangelium beschnitten. Wir nennen es nicht mehr Evangelium des Reiches, sondern nur mehr Evangelium. Fragt mal Evangelikale, was das Evangelium ist, und ihr bekommt meist folgende Antwort. Durch den Glauben an Jesus, an seinen Tod und seine Auferstehung kannst du errettet werden, Sündenvergebung erlangen, ewiges Leben bekommen und in den Himmel kommen, wenn du stirbst. Das ist großartig, aber das ist nicht die Botschaft, die die Urgemeinde verkündigte. Das ist nur ein Teil ihrer Botschaft. Ihre Botschaft war das Evangelium von einem Reich, das kommt. Das ganze Neue Testament konzentriert sich auf die Tatsache, dass Jesus ein König ist. Er hat ein Königreich und es ist unsere Verantwortung, die frohe Botschaft des Reiches zu verkündigen. Gehen wir weiter zu Matthäus 4. Manche Stellen stehen nicht in der Themenübersicht. Ich bin ja nicht an meine Themenübersicht gebunden. Meine Predigten sind wie der Flugplan einer Fluggesellschaft Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Gut, Matthäus 4, 17, die ersten Worte, die Jesus je gepredigt hat. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße. Warum? Denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Jesus machte Johannes dem Täufer das größte Kompliment, das überhaupt möglich war. Er predigte exakt dieselbe Botschaft wie er, ging jedoch noch darüber hinaus. In Matthäus 4, 23 wird beschrieben, wie der Dienst Jesu begann. Und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium. Wovon? Des Reiches. Nicht bloß das Evangelium, sondern das Evangelium des Reiches. Und er heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Ich bin mir sicher, dass Gott sein Wort mit den nachfolgenden Zeichen bestätigt. Doch wenn wir wollen, dass Gott das Wort bestätigt, müssen wir auch das Wort predigen, das er bestätigen wird. Wenn wir lediglich das Evangelium predigen, hat er nicht viel zu bestätigen, aber er wird zumindest das, was wir predigen, bestätigen. Doch wenn wir das Evangelium des Reiches predigen, wird er es mit Zeichen und Wundern bestätigen. Ich bin überzeugt davon, dass überall dort, wo das Reich Gottes kommt, Sünde und Krankheit keinen Platz mehr haben. Das Reich Gottes schließt diese beiden Dinge aus. Und ihr werdet auch feststellen, dass überall dort, wo das Evangelium des Reiches verkündigt wurde, alle Kranken geheilt wurden. Ich persönlich glaube, dass in einer Gemeinde, die als Gesamtheit die frohe Botschaft des Reiches in seiner ganzen Fülle annimmt, niemand mehr krank sein würde. Ausschlaggebend ist, welche Botschaft wir predigen. Wir leben in einer Zeit der Wiederherstellung, Wiederherstellung der Geistesgaben und der Dienstgaben. Doch ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Wiederherstellung der Botschaft. Die Botschaft ist die frohe Botschaft des Reiches. Gehen wir weiter. Matthäus 6, 10, ein Zitat aus dem Vater Unser. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Das kennen wir alle. Wie heißt die erste Bitte? Dein Reich komme. Bevor wir um irgendetwas anderes bitten, um unser tägliches Brot, um Vergebung der Sünden oder um Erlösung vom Bösen, fordert dieses Gebet von uns, uns mit dem Hauptziel Gottes eins zu machen, nämlich dem Kommen seines Reichs. Es ist erstaunlich, dass Abermillionen von Christen Woche für Woche dieses Gebet sprechen, ohne zu erkennen, wofür sie eigentlich beten. Sie beten dafür, dass das Reich Gottes kommt, und zwar das Reich Gottes auf Erden. Danach beten wir, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Wenn wir uns mit dem Ziel Gottes eins gemacht haben, ordnen wir unseren Willen diesem Ziel unter. Und unser Wille strebt nach dem Kommen des Reiches Gottes. Dann können wir unsere Bitten vorbringen. Doch erst nachdem wir uns mit dem Ziel Gottes eins gemacht und ihm unseren Willen untergeordnet haben. Matthäus 6,33 lesen wir schließlich, wie wir leben sollen. Jesus sagt, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Was ist die oberste Priorität in unserem Leben? Das Reich Gottes. Nicht unsere Bequemlichkeit, nicht unsere persönlichen Anliegen, sondern sein Reich und seine Gerechtigkeit. Ohne das Reich gibt es keine Gerechtigkeit. Die einzig Gerechten sind die, die dem König Jesus unterstehen. Alle anderen Menschen sind Rebellen, vielleicht sehr religiöse Rebellen, in Zungen redende Rebellen, charismatische Rebellen, baptistische Rebellen, katholische Rebellen, aber sie sind Rebellen und kein Rebell ist gerecht. Es gibt keine Gerechtigkeit außerhalb des Reiches Gottes. Dann lesen wir, wie Jesus die ersten Apostel aussandte. Matthäus 10,5. Diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach, geht nicht auf einen Weg der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samariter. Die Botschaft wurde zuerst Israel verkündet. Geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Die Botschaft ändert sich nicht. Und was tut man, um zu beweisen, dass das Reich der Himmel nahe gekommen ist? Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Das ist die Botschaft des Reiches. Wenn wir das Reich aus der Botschaft weglassen, nehmen wir auch die damit einhergehende übernatürliche Bekräftigung weg. Paulus sagt ja in 1. Korinther 4,20, das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Und dann gehen wir zu Matthäus 24,14, eine Stelle, die ich vielleicht schon ein halbes Dutzend Mal hier zitiert habe. Wer weiß, was dort steht? Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Das Ende kann erst kommen, wenn der Leib Christi diesen Job erledigt hat. Jesus unterstrich mit Nachdruck, dass wir die Botschaft nicht verändern sollen bis zum Ende der Zeit. Ist es die frohe Botschaft des Reiches? Dieser Botschaft sind wir verpflichtet und hingegeben. Doch solange wir unter dem Einfluss des Geistes dieser Welt stehen und uns um zeitliche Dinge und materielle Interessen und Sorgen drehen, können wir uns dem Reich Gottes nicht hingeben. Diese beiden Dinge sind unvereinbar. Deshalb lautet die erste Botschaft, tut Buße, kehrt um, lasst los. Hört auf, nach eigenem Ermessen zu leben. Hört auf, euch selbst zu gefallen. Hört auf, nach euren eigenen Maßstäben zu leben. Widmet euch dem Ziel Gottes. Das ist die Frucht der Buße. Die zweite Auswirkung der Befreiung vom Geist der Welt ist Freiheit von der Manipulation und Verblendung Satans. Erinnert euch, Satan verblendet die ganze Welt. Wer unter dem Geist der Welt steht, steht gleichzeitig unter der Täuschung und Verblendung Satans. Ich schrieb hier noch dazu, zum Beispiel in den Medien. Wir in Amerika sind es gewohnt zu glauben, alle Russen wären einer Gehirnwäsche unterzogen worden. Das sind sie auch, aber auch nicht mehr als die Amerikaner. Von wem werden die Amerikaner einer Gehirnwäsche unterzogen? Von den Medien. Im Grunde bestimmen die Medien, worüber wir nachdenken und reden. Wenn sie uns über etwas nicht informieren, wissen wir das nicht einmal. Überall auf der Welt geschehen alle möglichen tollen und wichtigen Dinge, die uns nie zu Ohren kommen. Wir hören viel von den Problemen in Südafrika, aber die Medien haben uns nie berichtet, dass dort 3 Millionen Christen zum Gebet zusammenkamen. Hierzu ein Bild aus Offenbarung 13.
Let me give you this little picture in Revelation 13.
Ich würde sagen, dass es schwierig wird, am Glauben festzuhalten, wenn man zu sehr auf die Medien achtet. Du schaffst es vielleicht, ich könnte es nicht. Ich verschließe mich den Nachrichten aus aller Welt nicht, aber ich achte genau darauf, wie ich sie bekomme. Fernsehen ist in meinen Augen eine Zeitverschwendung. Man bekommt alle möglichen irrelevanten und unwichtigen Meldungen und zwischendrin immer wieder mehr Werbung. Das interessiert mich nicht. Ich versuche, andere Wege zu finden. Ruth und ich kaufen uns ein oder zwei wöchentliche Nachrichtenmagazine, in denen das meiste, was man wissen muss, drinsteht. Die Nachrichten sind gefiltert und komprimiert und man muss sich nicht erst alle möglichen Banalitäten anhören, nur um an ein wenig Information heranzukommen. Eine weitere Eigenart unserer Welt ist, dass wir in einer wahren Informationsflut ertrinken. Ich weiß nicht, ob es mir anders geht als anderen, aber wenn ich die ganze Post lesen würde, die täglich auf meinem Schreibtisch landet, hätte ich zu nichts anderem mehr Zeit, nicht mal zum Essen und Schlafen. Natürlich bin ich in einer etwas ungewöhnlichen Position, doch die meisten von euch bekommen Post und alle möglichen Informationen. Man kann gar nicht alles aufnehmen. Man versinkt darin. Man muss sehr genau auswählen, was man sich anhört, was man liest, womit man Zeit verbringt, und man darf nie vergessen, dass das Reich Gottes oberste Priorität hat. Ich glaube nicht, dass jeder so leben sollte wie Ruth und ich. Wir sind schon komische Leute. Dem müssen wir ins Auge schauen. Dazu bin ich realistisch genug. Ich sage, nicht alle sollen wie Derek und Ruth werden, aber ich sage, überprüft, wie viel Einfluss der Geist dieser Welt und die Medien auf euer Leben nehmen. Ganz allgemein ist dieser Einfluss nicht gut, denn das meiste kommt vom Geist dieser Welt. Hier haben wir also dieses Bild vom Antichrist und anderen Dingen, die meiner Meinung nach noch nicht eingetroffen sind. Und es ist auch vom falschen Propheten die Rede. In Offenbarung 13,12 ist mit Es bildhaft der falsche Prophet gemeint. Und die ganze Macht des ersten Tieres, das ist der Antichrist, übt Es vor ihm aus. Und Es veranlasst die Erde, die auf ihr wohnen, dass sie das erste Tier, also den Antichrist, anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Man sieht, dass hier eine Kraft am Werk ist, die uns dazu drängt, einen falschen Gott anzubeten. Vers 13. Und es tut große Zeichen, dass es selbst Feuer vom Himmel vor den Menschen auf die Erde herabkommen lässt. Ich möchte euch warnen, nicht alles Übernatürliche kommt von Gott. Übernatürliche Dinge können entweder von Gott oder von Satan kommen. Und ihr müsst in der Lage sein, zwischen beiden zu unterscheiden. Vers 14. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurde, und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dem Tier, das die Wunde des Schwertes hat und wieder lebendig geworden ist, ein Bild zu machen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Mit anderen Worten kann man stark verallgemeinert sagen, es gibt eine böse, trügerische geistliche Macht, die uns darauf vorbereitet, die Inkarnation Satans anzubeten und ein Bild von ihm zu machen. Vielleicht glaubt ihr, dass das nicht wortwörtlich so geschehen wird. Darauf wollen wir nicht näher eingehen. Aber ich möchte euch einen Gedankenanstoß mitgeben. Das habe ich von jemand anderem. Ich bin nicht selbst darauf gekommen. In gewisser Hinsicht sind die Medien im heutigen Amerika wie eine Vorschau auf den falschen Propheten. Sie manipulieren uns, sie verlocken uns, sie überreden uns, ihre Maßstäbe zu akzeptieren und sie bereiten uns darauf vor, etwas Falsches anzubieten. Für mich ist das plausibel. Erinnert ihr euch, wir sprachen mal über Zauberei, manipulieren, einschüchtern und beherrschen. Ein Großteil der Medien ist Manipulation. Der ganze Bereich Werbung beruht im Wesentlichen auf diesem Prinzip. Du brauchst eigentlich gar kein neues Auto, aber man erzeugt in dir das Gefühl, du bräuchtest eins. Wenn man das Wesen der Werbung untersucht, ich bin kein Experte in diesem Bereich, aber es wird dann deutlich, dass es im Kern um Zauberei geht, um Manipulation. Wir sind so daran gewöhnt, manipuliert zu werden, dass wir schon gar nicht mehr wissen, wann wir manipuliert werden und wann nicht. Und solange wir keine andere Quelle haben und keinen anderen Maßstab, werden wir verblendet. Dieser andere Maßstab ist meiner Überzeugung nach das Wort Gottes. Ich glaube an die persönliche Wiederkunft Jesu Christi. Ich glaube, es ist unsere Verantwortung, ihm den Weg zu bereiten. Ich glaube an diese biblische Lehre. Ich glaube, dass die Bibel dies lehrt. Das ist, wenn man so will, Theologie. Ich zweifle auch nie an dieser theologischen Lehre. Doch wenn ich keine Zeit mit Bibellesen und Gebet verbringe, ist diese Theologie für mich keine Realität. Ich habe einen Bezug zur theologischen Lehre an sich, aber sie motiviert mich nicht im Alltag. Was nutzt mir eine Lehre, die sich nicht auf mein tägliches Leben auswirkt? Von den verschiedensten Seiten wird immenser Druck auf uns ausgeübt, um uns in etwas hineinzudrängen, das im Grunde Götzendienst ist. Wenn wir nicht wachsam sind, werden wir getäuscht werden. Man könnte mich hinters Licht führen. Ich persönlich bin mir dieser Gefahr bewusst. Ich wandle in der Furcht des Herrn und vertraue darauf, dass er mich vor Täuschungen bewahrt. Die Bibel sagt, wie der Mund Speise kostet, kostet das Ohr Worte. Man muss sein Ohr darin trainieren, die Worte, die man hört, zu prüfen. Jesus sagte zwei Dinge über das Hören. Achte darauf, was du hörst, und achte darauf, wie du hörst. Öffne dein Ohr nicht für alles. Wähle aus. Wenn du etwas Bitteres oder Ekliges kostest, spuckst du es aus und gewöhne dir beim Hören dasselbe an. Nimm nicht alles an, was du hörst. Es sind Kräfte am Werk, die systematisch darauf abzielen, uns zu verführen und zu verblenden. Und wenn du mit der Masse schwimmst, wirst du meiner Meinung nach am Ende verblendet sein. Das ist vielleicht eine engstirnige Auffassung, aber es ist nun mal auch ein schmaler, enger Weg. Die dritte Auswirkung der Befreiung vom Geist der Welt ist, und sie hängen alle eng miteinander zusammen, die Weigerung, sich vor den Götzen der Welt zu beugen. Was sind die Götzen der Welt? Ich habe mir einige notiert. Erfolg, Popularität, Wohlstand, Macht, Genuss, Komfort und ich hätte auch noch Annehmlichkeiten dazu schreiben müssen. Meiner Meinung nach betet der Leib Christi unserer Zeit im Grunde zwei Götzen an, Komfort und Annehmlichkeit. Jede Lehre aus dem Wort Gottes wird praktiziert, vorausgesetzt, sie kollidiert nicht mit unserem Komfort und den Annehmlichkeiten des Alltags. Das Niveau von Komfort und Annehmlichkeit in unserem modernen westlichen Gesellschaftssystem ist so hoch wie in keiner Zivilisation vor uns. Aber das sind Götzen. Jesus sagte nicht, folge mir nach, solange es dir angenehm scheint, oder solange es nicht mit deinem Komfort und deinen Annehmlichkeiten im Widerspruch steht. Ich habe in meinem Leben die Beobachtung gemacht, dass es in der Regel mit Komfort und Annehmlichkeit nicht mehr weit her ist, wenn Gott mich gebrauchen will. Ich kann ganz allgemein sagen, dass der Segen Gottes meinem Dienst zuteil wird, wenn ich mich weigere, mich vor diesen beiden Götzen zu beugen. Ich liebe in diesem Zusammenhang dieses Bild von Daniel. Schlagen wir kurz Daniel 3, 16 bis 18 auf. Ihr kennt die Geschichte Nebukadnezars. Interessanterweise hatte er einen Traum von Gott, bei dessen Deutung klar wurde, dass er das goldene Haupt sei. Und das stieg ihm zu Kopf, und er ließ als nächstes gleich ein goldenes Standbild von sich selbst anfertigen, vielleicht das größte Stück aus massivem Gold, das die Welt je gesehen hat. Dann sagte er zu seinem Volk, ihr müsst jetzt alle vor meinem Abbild niederfallen. Er war ein absoluter Herrscher und er hatte eine besondere Vorgehensweise, um die Menschen zu überzeugen. Ich lese Daniel 3 ab Vers 15. Nun, wenn ihr bereit seid, zur Zeit, da ihr den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Laute und des Dudelsacks und alle Arten von Musik hören werdet, hinzufallen und euch vor dem Bild niederzuwerfen, das ich gemacht habe. Für mich ist das ein typisches Bild für satanische Überredungskunst. Eine gewaltige Vielzahl der unterschiedlichsten Instrumente hämmert gleichzeitig auf die Sinne ein. Doch wenn Gott sein Volk motivieren möchte, gebraucht er dazu eine Trompete oder ein Horn, ein einziges Instrument, das einen klaren Ton von sich gibt. Doch wenn so viele Eindrücke und Druckfaktoren gleichzeitig auf deine Sinne eintrommeln, bezweifle ich, dass Gott dahinter steckt. Nebukadnezar hatte ein riesiges Orchester. Er sagte, wenn das Orchester spielt, möchte ich, dass ihr vor diesem Götzen, den ich gemacht habe, niederfallt. Ihr kennt ja die Geschichte. Da gaben Sadrach, Mesach und Abednego dem König folgende Antwort: Nebukadnezar, wir haben nicht nötig, dir hierauf ein Wort zu erwidern. Das ist eine großartige Aussage, nicht wahr? Wir werden nicht mit dir darüber diskutieren, wir haben uns schon entschieden. Wird dein Befehl ausgeführt, so vermag unser Gott, den wir verehren, uns aus dem brennenden Feuerofen zu erretten. Und er wird uns aus deiner Gewalt, o König, erretten. Wenn er es aber nicht tut, so sei dir, o König, kundgetan, dass wir deinen Gott doch nicht verehren und das goldene Bild, das du hast aufstellen lassen, nicht anbeten werden. Unser Gott kann uns retten, aber wir dienen ihm nicht, weil er uns retten kann. Auch wenn er uns nicht rettet, werden wir uns nicht beugen. Es ist herrlich, Geschichten von Leuten zu hören, die errettet wurden. Aber ich sage euch auch, dass es heute viele Menschen auf Erden gibt, die in Gefängnissen, Arbeitslagern und dergleichen sitzen und nicht gerettet werden. Glaubt nicht, jeder werde gerettet. Die Frage ist, wirst du dich auch dann nicht beugen, wenn du nicht gerettet wirst? Ich habe Geschichten von Christen in Russland gelesen, die seit 15 oder 20 Jahren im Gefängnis sitzen, krank, getrennt von ihren Frauen und Familien und die nicht errettet werden aus ihrer Situation. Warum? Das ist Gottes Verantwortung. Aber sie sagen, wir beugen uns dennoch nicht. Wir werden uns nicht beugen. Ihr könnt alle möglichen Abbilder, Götzen und Systeme hochhalten. Ihr könnt unsere Sinne mit allen möglichen Überredungskünsten malträtieren, aber wir werden uns nicht beugen. Wir dienen dem wahren Gott. Wir sind Diener seines Reiches und sein Reich kommt. Hierzu eine interessante Anmerkung zu den ersten Christen. Sie haben sich nie gerechtfertigt, auch wenn sie unter Druck standen und verfolgt wurden. Sie hatten nie die Einstellung, da ist was schiefgelaufen. Sie sagten vielmehr, was auch immer mit uns geschieht, das Reich Gottes kommt. Unsere Zeit ist gleich um, ich kann nicht näher darauf eingehen, doch in Apostelgeschichte 17 kommt Paulus in Korinth an und es gab wie immer einen Aufstand. Man brachte alle möglichen Beschuldigungen vor und die Feinde des Evangeliums sagten, diese Männer, die die Welt auf den Kopf gestellt haben, sind nun zu uns gekommen. Würden sie über uns dasselbe sagen, Brüder und Schwestern? Oder stehen wir auf Du und Du mit der Welt und stellen sie nicht auf den Kopf? Nebenbei, sie haben die Welt nicht auf den Kopf gestellt, sondern richtig herum hingestellt. Aber die Welt war es gewöhnt, auf dem Kopf zu stehen, und als sie dann richtig herum gedreht wurde, meinte sie, sie stünde auf dem Kopf. Bei ihr war der Mensch oben und Gott unten. Das ist die Welt. Hört zu, das ist der springende Punkt. Als letztes sagten die Menschen in Korinth, diese Leute hier sagen, es gebe einen anderen König und sein Name sei Jesus. Das ist das Evangelium des Reiches. Es gibt einen anderen König. Glaubt ihr das? Glaubt ihr, dass es einen anderen König gibt? Habt ihr euch seinem Reich hingegeben? Oder beugt ihr euch vor den Götzen? Dieser Entscheidung müssen wir uns stellen.